Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Das Thema einer US-geführten Marinemission. Es wird seit Tagen kontrovers diskutiert. Nun hat sich vor wenigen Minuten in Warschau Bundesaußenminister Maas von der SPD recht deutlich zu diesem Thema geäußert.
An der von der USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen. Wir befinden uns da in enger Abstimmung mit unseren französischen Partnern. Wir halten die Strategie des maximalen Druckes für falsch. Wir wollen keine militärische Eskalation. Wir werden weiterhin auf Diplomatie setzen.
Außenminister Maas mit einer sehr deutlichen Äußerung. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte da am Nachmittag in Brüssel bei ihrem Antrittsbesuch bei der NATO noch ganz anders geklungen. Da sollte noch geprüft werden. Auch diesen O-Ton hören wir im Bericht gleich. Außerdem in dieser halben Stunde. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der es Kriminellen erschweren soll, Geld per Immobilienkauf zu waschen. Gegen den früheren Audi-Chef Stadler ist im Zusammenhang mit Dieselmanipulationen Anklage wegen Betrugs erhoben worden. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht Münster hat in seinem soeben erfolgten Urteil die Stadt Aachen aufgefordert, den Luftreinhalteplan zu erfüllen und folgt somit der Linie der klagenden deutschen Umwelthilfe. Fahrverbote sind damit eben nicht vom Tisch. Wir ordnen das Ganze auch im Verlauf der Sendung ein. Und der Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich um illegale Abschiebungen auf dem Balkan. Seit einer Woche ist die neue Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vereidigt. Heute reiste sie zum Antrittsbesuch nach Brüssel. Denn dort am Sitz der NATO sitzen wichtige Gesprächspartner für ihre neue Aufgabe. Zum Beispiel der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses Jens Stoltenberg. Zu Stimmung und Themen Bettina Klein.
Wenn in Brüssel Sommerpause ist und wenn es dann trotzdem ganz schnell gehen soll mit einem Antrittsbesuch, dann kann der seltene Fall eintreten, dass sich Reporter und Kameraleute in der Privatresidenz des NATO-Generalsekretärs drängeln.
Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Jens Stoltenberg, es ist für mich eine große Freude und auch eine große Ehre. Und es war mir auch ein besonderes Anliegen, dass meine erste Auslandsreise als Verteidigungsministerin hier nach Brüssel zur NATO geht. Ich weiß es sehr zu schätzen und darf mich sehr bedanken für die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch, den wir heute haben werden.
Eine Stunde war für das anschließende gemeinsame Mittagessen vorgesehen. Die neue Verteidigungsministerin gelobte noch einmal, dass sie am Ziel der Verteidigungsausgaben von 1,5% Bruttoinlandsprodukt für 2024 festhält und es darüber hinaus Steigerungen in Richtung 2% geben muss. Gefragt, wie sie dieses Ziel erreichen will angesichts der Diskussionen in der Berliner Koalition und insbesondere des Widerstands der SPD, antwortete Kramp-Karrenbauer heute Mittag.
Das ist in der Tat keine einfache Diskussion, das hat man in den letzten Tagen ja auch gesehen. Aber ich will noch mal ganz deutlich machen, dass die 1,5%, die wir in 2024 erreichen wollen und die wir auch als entsprechende Verpflichtung ja an die NATO gemeldet haben, vor allen Dingen in unserem eigenen Interesse ist.
Wenn die der NATO versprochenen Fähigkeiten erreicht werden sollen, dann seien diese Ausgaben erforderlich. Die Grundlagen dafür habe jeweils die Koalition im Weißbuch für die Bundeswehr gelegt, die immer wieder vom Bundestag unterstützt werden müssen.
Und insofern ist es kein Anliegen des Verteidigungsministeriums, kein Anliegen der Bundeswehr alleine, sondern es geht hier um internationale Verlässlichkeit und es geht um originäre Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland. Und darüber werden wir in den nächsten Monaten auch innerhalb der Koalition weiter reden und weiter verhandeln.
I am confident that Germany will make good on the promises Germany and all other allies made back in 2014.
Er sei zuversichtlich, dass Deutschland seine Zusagen von 2014 wie alle anderen Verbündeten einhalte, so Jens Stoltenberg. Er würdigte noch einmal die Steigerungen im Verteidigungsetat, die die Bundesregierung bereits vorweisen kann, und erinnerte daran, dass alle Mitgliedstaaten dem 2%-Ziel beim Gipfel in Wales 2014 zugestimmt haben. Ein weiteres Thema beim Treffen heute: die Entwicklung im Persischen Golf und die Anfrage der Amerikaner, sich an einer Seeüberwachungsmission zu beteiligen. Die Bundesregierung zeigt sich bisher skeptisch und will nicht in eine Strategie der USA des maximalen Drucks gegen den Iran hineingezogen werden. Doch abschließend entschieden ist die Frage noch nicht.
Wir prüfen zurzeit in enger Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich sozusagen diese Anforderungen. Und wir tun dies insbesondere auch vor dem Hintergrund unseres politischen und diplomatischen Zieles. Und in dieser Gesamtabwägung wird dann auch eine entsprechende Entscheidung fallen.
Annegret Kramp-Karrenbauer im Beitrag von Bettina Klein. Die Verteidigungsministerin von der CDU sagte also noch am Nachmittag, es werde geprüft. Und Außenminister Maas von der SPD sagt am Abend bereits, es sei entschieden und zwar abschlägig. Damit schreibt er die skeptische Linie fort, die die Sozialdemokraten seit Tagen zeigen. Wie es aber im Endeffekt ausgeht, das scheint immer noch offen zu sein. Matthias von Lieben.
Eine gemeinsame europäische Lösung für eine Marinemission in der Straße von Hormus rückt in immer weitere Ferne. Besonders, weil die neue britische Regierung von Premierminister Boris Johnson sich zwar für eine europäische, jedoch US-gestützte Mission stark macht. Das wiederum stößt in Deutschland auf Ablehnung, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer heute auch mit Blick auf ein offizielles Ersuchen der amerikanischen Botschaft klarstellte.
Die Bundesregierung steht dem konkreten US-Vorschlag zurückhaltend gegenüber und hat deshalb keinen Beitrag angeboten, da der Gesamtansatz unserer Politik gegenüber Iran vom derzeitigen Ansatz der USA deutlich abweicht.
Ziel müsse es sein, auf diplomatischem Wege zu einer Deeskalation zu kommen und den Fortbestand des Nuklearabkommens zu erreichen. Die Bundesregierung sei allerdings mit den europäischen Partnern, insbesondere Frankreich und Großbritannien, weiter im Austausch.
Grundsätzlich betrachtet die Bundesregierung den Vorschlag einer maritimen Schutzmission europäischer Staaten natürlich weiterhin als erwägenswert.
Ganz vom Tisch scheint eine rein europäische Überwachungsmission also noch nicht. Deutsche Außenpolitiker, vor allem aus den Reihen der Unionsfraktion, hatten eine deutsche Beteiligung daran zuletzt auch für sinnvoll erachtet. Doch bei der SPD gab und gibt es weiter Vorbehalte, die nun eben noch stärker sind, da der neue britische Außenminister Dominic Raab die Vereinigten Staaten in eine Hormuzmission mit einbinden will. Sozialdemokrat Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, fand dafür heute deutliche Worte, indem er sagte:
Dass wir hier abermals vor einem europäischen Scheitern stehen. Großbritannien will keine europäische Mission mehr. Ich wüsste auch nicht, auf welcher Grundlage die erfolgen sollte.
Diese Grundlage sieht auch Vizekanzler Olaf Scholz nicht mehr, wie er am frühen Morgen bereits im ZDF-Morgenmagazin deutlich machte.
Ich bin da sehr skeptisch und ich glaube, dass das eine Skepsis ist, die viele andere teilen. Denn eins müssen wir ja verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt, die immer weitergeht, wo wir dann schlafwandlerisch am Ende in einem viel größeren Konflikt landen. Und deshalb glaube ich, das ist kein guter Einfall.
Die Berliner Argumentation lautet nun, wir wollen eine Mission mit einem europäischen Gesicht, die auf Diplomatie setzt, nicht eine mit amerikanischem, die maximalen Druck gegenüber Iran vorzieht. Ähnlich argumentiert auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, zugleich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Die unterschiedliche Iran-Politik von Europäern und USA würden keine gemeinsame Mission zulassen. In Richtung SPD sagte er im Morgenmagazin aber auch:
Die Alternative zur Ablehnung einer Mission mit den Amerikanern ist nicht erneut Nichtstun. Das stelle ich bei vielen fest, leider auch in der und gerade in der SPD, sondern die Alternative ist eine europäische Mission, notfalls auch ohne die Briten, wenn sie sich für die USA entscheiden.
Eine solche Beobachtungsmission sei auch nicht mandatspflichtig. Einen europäischen Militäreinsatz wollte auch Röttgens Parteifreund Peter Bayer, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, gegenüber Welt-TV nicht ausschließen. Er verwies darauf, dass auch 4 bis 6 deutsche Schiffe pro Woche die Straße von Hormuz, immerhin die wichtigste Transportroute für Öl und Gas weltweit, passierten.
Ich glaube, Deutschland sollte ein Interesse daran haben, Verantwortung zu übernehmen. Da kann sich jetzt Deutschland nicht wegducken.
Selbst die oppositionellen Grünen stehen einer europäischen Mission wohlwollend gegenüber, aber eben nicht mit den USA. Ablehnend äußerte sich auch FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, erwartet von der Bundesregierung nun, dass sie sich grundsätzlich gegen die Marinemission als Ganzes ausspricht. Diplomatie sei jetzt das Gebot der Stunde.
Matthias von Lieben. Ermittler gehen davon aus, dass Kriminelle in großem Stil Immobilienkäufe oder den Kunstmarkt dazu nutzen, um das Geld anzulegen, das sie zuvor mit Verbrechen verdient haben. Um diese Form von Geldwäsche zu erschweren, hat das Bundeskabinett in Berlin einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Theo Gers.
Die Bundesregierung verschärft den Kampf gegen die Geldwäsche. Der Kreis der sogenannten Verpflichteten, dazu zählen etwa Makler, Kunsthändler oder Notare, die Verdachtsfälle auf Geldwäsche schon heute melden müssen, wird noch einmal erweitert. Künftig müssen auch sogenannte Wallet-Provider aktiv werden, wenn sie Geldwäsche vermuten. Wallet-Provider sind Anbieter von elektronischen Geldbörsen, mit denen Kryptowerte wie Bitcoins oder der verschlüsselte Code für Kryptowährungen verwahrt werden. Melden müssen sie Verdachtsfälle insbesondere dann, wenn Kryptowährungen in herkömmliche Zahlungsmittel umgetauscht werden. Makler wiederum müssen künftig nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der Vermietung von Immobilien Meldung erstatten, dies allerdings nur, wenn die Miete über 10.000 Euro im Monat liegt. Bei Kunstwerken werden künftig auch Kunstvermittler und Kunstlagerer in die Pflicht genommen. Gold- und Edelmetallhändler müssen künftig schon ab einem Verkaufswert von 2.000 Euro aufpassen, ob es Indizien für Geldwäsche gibt. Bisher liegt die Schwelle bei 10.000 Euro. Trotz dieser Verschärfungen bleibt Lisa Paus, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, skeptisch. Denn bislang ist der Anteil der Notare und Makler an den Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche verschwindend gering.
60.000 waren es im vergangenen Jahr. Und wenn man dann weiß, dass ganze 5 von Notaren kamen und ganze 21, glaube ich, von Maklern, dann hat man eine Einschätzung darüber, wie das mit der Aufsicht und der Kontrolle der Geldwäsche-Immobiliensektor aussieht. Es gibt praktisch keine.
Das sieht man bei der Financial Intelligence Unit des Deutschen Zolls, kurz FIU, natürlich anders. Der FIU müssen die Verdachtsmomente gemeldet werden, was vor allem Banken auch ausgiebig tun. Dann, so wird versichert, werden die Meldungen umgehend auf Plausibilität geprüft und, sollten sie relevant sein, auch umgehend an Strafermittlungsbehörden weitergeleitet. Den Vorwurf, bei FIU herrsche blankes Chaos, weist man zurück. Doch das Problem, Geldwäsche nachzuweisen, bleibt. Es muss bei jeder verdächtigen Finanztransaktion eine Vortat nachgewiesen werden, erklärt Lisa Paus.
Viel Geld von einem Konto abzuheben oder es von einem Konto aufs andere zu transferieren, das ist natürlich keine Straftat, sondern es geht immer darum nachzuweisen, dass eine Straftat vorher vorgelegen hat, aus der dann eben Geld entstanden ist, was dann eben in weiße Kanäle geschleust wird.
Paus fordert deshalb, bei dubiosen Immobiliengeschäften die Notare stärker zu verpflichten als bisher. Es gehe darum, klarzumachen,
dass eben keine Immobilie mehr erworben werden darf, wenn dem Notar nicht einwandfrei nachgewiesen wird, woher das Geld stammt. Dann gibt es keinen Kauf mehr. Das ist die einfache Regelung.
Eine solche Regelung würde im für Geldwäsche besonders anfälligen Immobilienbereich zu deutlich mehr Meldungen durch Notare führen, erwartet auch der Präsident der Bundesnotarkammer, Jens Bormann. Heftig umstritten ist dagegen, dass künftig jedermann Einsicht in das sogenannte Transparenzregister erhalten soll. Das Register enthält die wirklichen Eigentümer von Unternehmen, vor allem Familienunternehmer laufen dagegen Sturm. Sie fürchten mit Blick auf unliebsame Konkurrenten diese Offenlegung von Besitz- und Beteiligungsverhältnissen. Umgekehrt hält Lisa Paus das derzeitige Register, in das nur Befugte Einblick haben, für einen unbrauchbaren Datenfriedhof.
Aus Berlin, Theo Gers. Die Anklage gegen den früheren Audi-Chef Stadler, sie war zwar erwartet worden, doch dass sie nun tatsächlich kommt, setzt ein Ausrufezeichen in der langen Geschichte des Skandals um Dieselmanipulationen. Gabriel Wirth.
Die Vorwürfe gegen den früheren Audi-Chef Ruppert Stadler und 3 weitere Beschuldigte wiegen schwer. Ihnen wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Die jetzige Anklage kommt aber auch nicht überraschend. Seit langer Zeit ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen zahlreiche aktive und frühere Mitarbeiter der VW-Tochter. Es gab Durchsuchungen, etliche Vernehmungen und gipfelte in der Festnahme des damals noch amtierenden Audi-Chefs Stadler wegen Verdunklungsgefahr 2018. Monatelang saß der Topmanager in Untersuchungshaft. Die Pressesprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in München, Andrea Mayer, erklärte nun:
Ruppert Stadler wird vorgeworfen, dass er ab September 2015 von den Manipulationen gewusst hat und veranlasst hat, dass weiter Fahrzeuge mit entsprechenden Motoren verkauft werden, beziehungsweise es nicht unterbunden hat, dass die verkauft werden. Weiter ist damit geworben worden, dass die Abgaswerte besser sind, als sie in Wirklichkeit waren. Und man hat weiter veranlasst, dass bei den Behörden entsprechende Typengenehmigungen erteilt werden mit den falschen Informationen.
Die 3 weiteren Beschuldigten sind Motorenentwickler, die Software der betroffenen Fahrzeuge entwickelt haben sollen. 2 der Ingenieure sind nicht mehr bei Audi, wie das Unternehmen mitteilte. Einer jedoch arbeitet nach wie vor für die VW-Tochter. Der Autohersteller versprach erneut, vollumfänglich mit den Behörden kooperieren zu wollen. Der Leiter des sogenannten Reputationsmanagements bei Audi, Richard Tickes, wies zudem in einer Stellungnahme darauf hin, dass nach wie vor die Unschuldsvermutung für die Beschuldigten gilt.
Gleichzeitig liegt es im Interesse aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aller Anteilseigner, ja des gesamten Unternehmens. Die Sachverhalte, die zur Dieselkrise geführt haben, müssen juristisch aufgeklärt werden. Die Akteure müssen identifiziert werden. Und dort, wo Fehlverhalten festgestellt wird, muss dieses sanktioniert werden. Diese Aufklärung ist eine Voraussetzung für den Neustart von Audi. Wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt und wir nutzen sie als Chance.
Stadler selbst hat immer seine Unschuld beteuert. Auch er sprach immer von vollumfänglicher Kooperation mit den ermittelnden Behörden. So erklärte er bei der Bilanzpressekonferenz im Jahr 2017, während zeitgleich Büroräume des Herstellers wegen des Abgasskandals durchsucht wurden.
Ich selbst habe größtes Interesse daran an der Aufklärung des Sachverhalts. Und es ist ganz klar, dass wir vollumfänglich mit den Behörden auch hier kooperieren.
Doch die Münchner Staatsanwaltschaft schien da ihre Zweifel zu haben. Sie ließ damals Stadlers Telefon anzapfen. Während eines Gesprächs soll er sich für die Beurlaubung eines mit dem Fall betroffenen Mitarbeiters ausgesprochen haben. Stadler wurde daraufhin wegen Verdunklungsgefahr festgenommen. Als damals noch amtierender Audi-Chef saß er danach monatelang in Untersuchungshaft. Seit seiner Entlassung im vergangenen Jahr hat er sich öffentlich nicht mehr geäußert. Noch ist auch unklar, ob die jetzige Anklage der Münchner Staatsanwaltschaft gegen ihn und die weiteren Beschuldigten zugelassen wird, wie Behördensprecherin Meyer ausführt.
Ob es zum Prozess kommt oder nicht, das können wir nicht sagen. Das Ganze ist jetzt bei Gericht. Die Anklage muss zugestellt werden an die Verteidiger. Die haben jetzt Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Und da muss das Gericht über die Eröffnung der Hauptverhandlung entscheiden.
Aus diesem Grund wollte die Staatsanwaltschaft auch nicht über ein mögliches Strafmaß spekulieren. Im schlimmsten Fall drohen Stadler und den anderen Beschuldigten bei einer Verurteilung wegen Betrugs langjährige Haftstrafen.
Gabriel Wirth. Das Bundesverfassungsgericht sieht das milliardenschwere Anleiheprogramm, mit dem die Europäische Zentralbank über Jahre hinweg den Euro stützte, rechtlich mit einer gewissen Skepsis. Das blitzte auch bei der seit gestern laufenden Anhörung zu dem Thema in Karlsruhe durch. Gudula Geuter hat sie verfolgt.
Auch am zweiten Verhandlungstag stellten die Verfassungsrichter äußerst kritische Fragen zum Anleihenkaufprogramm des Europäischen Zentralbankverbundes und auch zum Europäischen Gerichtshof. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte den Kollegen in Luxemburg ausführlich seine Bedenken zu den billionenschweren Anleihekäufen deutlich gemacht. Der EuGH hatte das Programm trotzdem für rechtmäßig erklärt. Und zwar, wie die deutschen Verfassungsrichter gestern und heute in ihren Fragen anklingen ließen, ihrer Ansicht nach ohne ausreichende Begründung. Wie die Verfassungsrichter damit umgehen werden, ist auch am Ende der mündlichen Verhandlung offen. Denn obwohl etwa Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle kritisierte, so funktioniere ein Gerichtsverbund nicht, sind die Hürden für die deutschen Richter hoch, in Fragen des europäischen Rechts Vorgaben aus Luxemburg zu ignorieren. Im Vorfeld der Verhandlung war spekuliert worden, dass die Verfassungsrichter im äußersten Fall der Bundesbank verbieten könnten, sich am Anleihekaufprogramm PSPP zu beteiligen. Das ist es, was sich die Kläger wünschen. Sie fürchten, in Wahrheit gehe es der EZB mit der Investition in Staatsanleihen nicht in erster Linie darum, eine Deflation zu vermeiden, sondern um Wirtschaftspolitik und Staatsfinanzierung. Andere Staaten wie Japan oder die USA betrieben das, gestand etwa Peter Gauweiler als Verfassungsbeschwerdeführer zu. Die EZB aber dürfe das nicht.
Die EZB ist die einzige Notenbank mit mehreren Gesellschaften, sprich mit mehreren Staaten, die sie unter einen Hut bringen möchte. Sie kann sich über diese Staaten nicht hinwegsetzen, sondern muss lernen, dass diese Staaten ihre eigenen Verfassungsordnungen haben, die zwingend vorschreiben, dass derartige Haushaltsbelastungen eben legitimiert sein müssen.
Dem Vorwurf, die EZB finanziere mit der virtuellen Notenpresse notleidende Staaten, trat die Bundesregierung entgegen. Mit Ausnahme Italiens seien die Staatsschulden der besonders betroffenen Staaten nicht gestiegen, so etwa Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. Und Italien bezahle seine mangelnde Haushaltsdisziplin auch weiterhin mit höheren Zinsen. Die Kläger dagegen kritisieren, bei dem konkreten Programm stehe der Aufwand samt aller Probleme für Sparer bei der Alterssicherung und auf dem Immobilienmarkt in keinem Verhältnis zum Erfolg. Markus Zekerber.
Man kann nicht für 2,6 Billionen Risiken anhäufen, in der Hoffnung, die Inflationsrate um 0,1 oder 0,2% zu steigern.
Die damit angesprochene Frage, ob das Programm verhältnismäßig ist, ist für die rechtliche Bewertung zentral. Allerdings konnten auch die geladenen Sachverständigen den Verfassungsrichtern nicht helfen, Maßstäbe dafür zu finden, wann ein solches Programm verhältnismäßig ist und wann nicht. Das Urteil fällt in einigen Monaten.
Gudula Geuter. Um jedes Schiff, das Flüchtlinge im Mittelmeer rettet und dann versucht, die Menschen in einen italienischen Hafen zu bringen, entbrennt wieder und wieder der gleiche Streit. Nun gibt es eine erneute Konfrontation zwischen der deutschen Rettungsorganisation CI und dem italienischen Innenminister. Berichtet Jörg Seiselberg.
Salvini nutzt auch die nächste mögliche Ankunft eines deutschen Hilfsschiffes für eine politische Kraftprobe. Auf Twitter verbreitet der Innenminister ein Foto, wie er eine Anweisung unterzeichnet, die der Alan Kurdi verbietet, in Italien anzulegen. Die Besatzung des Schiffes der deutschen Organisation CI hat nach eigenen Angaben 40 Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Sie stammten unter anderem aus Nigeria, der Elfenbeinküste und Ghana. Salvini schreibt, wenn der Nichtregierungsorganisation die Gesundheit der Migranten am Herzen liege, solle sie sie nach Tunesien bringen. CI dagegen nennt das italienische Lampedusa als den nächsten sicheren Hafen. Am Nachmittag hatte Salvini nach tagelangem Tauziehen erlaubt, dass im sizilianischen Hafen Augusta über 100 Gerettete von Bord der Gregoretti gehen. Zuvor hatten 5 europäische Staaten, darunter Deutschland, zugesagt, die Migranten aufzunehmen. Die italienische Küstenwache hatte die Menschen vor einer Woche aus einem nicht seetüchtigen Boot vor Malta gerettet.
Das Bundesinnenministerium hat bekannt gegeben, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung künftig ein 8-köpfiges Beratergremium an die Seite zu stellen. Handel scheint geboten. Aus der Hauptstadt wird ein Übergriff auf einen Rabbiner gemeldet. Claudia van Lack.
Es geschah am vergangenen Freitagabend nach dem Schabbat-Gottesdienst in Berlin-Wilmersdorf. Der Rabbiner der jüdischen Gemeinde Jehuda Teichtal war in der Nähe der Synagoge zu Fuß auf der Straße mit einem seiner 4 Kinder unterwegs, als sich ihnen 2 Männer näherten. Sie beschimpften ihn auf Arabisch und bespuckten ihn. Teichtal mit seinem langen Bart und dem schwarzen Hut, äußerlich leichter als Jude zu identifizieren, erstattete sofort Anzeige. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Der Rabbiner kritisierte in einer Pressemitteilung, die Aggressionen gegen Juden auf den Berliner Straßen und Schulhöfen hätten ein Eigenleben entwickelt. Er bleibe aber davon überzeugt, dass die Mehrheit in der Stadt wolle, dass jüdische Menschen ihr Judentum offen leben wollten. Zitat: Wir werden uns nicht verstecken, so Teichtal, wir bauen weiter auf Liebe, Toleranz, Dialog und Bildung. Zitat Ende. Die jüdische Gemeinde forderte nach der antisemitischen Attacke die Polizei auf, den Weg der Gottesdienstbesucher zur Synagoge stärker als bislang mit Zivilbeamten abzusichern. In den sozialen Medien verurteilten viele den Angriff auf den Rabbiner. Stellvertretend für den Senat twitterte Justizsenator Dirk Behrendt, der Vorfall sei beschämend. Berlin werde nicht nachlassen, den Antisemitismus zu bekämpfen. Die Stadt stehe an der Seite des Rabbiners und seiner Familie.
Claudia van Lack aus Berlin. Bundesaußenminister Maas ist nach Polen gereist. Er nimmt am Abend am Gedenken an den 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teil. Am 1. August 1944 hatten sich polnische Widerstandskämpfer zusammengeschlossen, um gegen die deutsche Besatzung zu kämpfen. SS und Wehrmacht schlugen den Aufstand blutig nieder. Sie töteten in den 63 Tagen mehr als 160.000 Menschen. Vor dem Gedenken traf Maas in Warschau mit dem polnischen Präsidenten Duda und Außenminister Czaputowicz zusammen. Florian Kellermann hat für uns die anschließende Pressekonferenz beobachtet. Herr Kellermann, wo lag der Schwerpunkt?
Ja, beide haben also Harmonie betont, haben eben auch das geschichtliche Ereignis in den Vordergrund gerückt, weniger die deutsch-polnischen Beziehungen allgemein, und haben es eben als sehr gutes Zeichen gewertet, dass Heiko Maas erstens eingeladen worden ist. Er hat gesagt, das ist eine große Wertschätzung, und Jacek Czaputowicz hat auf der anderen Seite gesagt, dass er das Polen auch zu schätzen weiß, deutsche Politiker intensiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen und auch diesen Warschauer Aufstand, der ja in der Geschichtsschreibung in Deutschland so ein bisschen unterbelichtet ist, der manchmal mit dem Ghettoaufstand ein Jahr zuvor, 43, verwechselt wird, dass also sich Deutschland auch mit diesem Ereignis beschäftigt, das eben für Polen eine sehr große Bedeutung hat, wegen der vielen Opfer.
Sie haben es angesprochen, der Warschauer Aufstand ist in Deutschland in vielen Köpfen weniger präsent als eben der jüdische Aufstand im Warschauer Ghetto ein Jahr zuvor. Wie hat sich denn Maas im Umgang mit diesem besonders schwierigen Stück deutscher Geschichte positioniert?
Ja, er hat eben betont, dass es hier um die polnischen Opfer geht, deren Deutschland genauso gedenken muss wie deren Opfern jüdischer Abstammung, also auch der Opfern christlicher Abstammung in Polen. Und hat eben gesagt, es sind die gleichen Werte, die Polen und Deutschland hier vertreten in Bezug auf die Geschichte und auf die Aufarbeitung. Beide haben auch nochmal betont, dass es in Deutschland Pläne gibt, ein Denkmal zu errichten für die polnischen Opfer in Berlin, und haben das auch begrüßt. Das ist trifft auf offene Ohren bei der polnischen Regierung. Das wird positiv bewertet, und man hofft sich, dass es da einen Fortschritt gibt in der gemeinsamen Aufarbeitung. Und auch der Jugendaustausch ist nochmal explizit betont worden, der jetzt Millionen von polnischen und deutschen Jugendlichen haben sich in den vergangenen Jahren getroffen über das deutsch-polnische Jugendwerk.
Sie haben es angesprochen, die polnische Bevölkerung nimmt diesen Warschauer Aufstand und das Gedenken sehr wohl wahr. Welche Veranstaltungen sind da heute im Rahmen denn geplant?
Ja, heute gibt es zunächst mal auf dem Krasinski-Platz in Warschau eine große Gedenkveranstaltung. Das ist dann verbunden mit einer Messe und mit vielen Kranzniederlegungen. Morgen wird Heiko Maas dann nochmal am Denkmal für die Opfer des sogenannten Wola-Massakers einen Kranz niederlegen. Das ist ein Stadtteil in Warschau, wo der Aufstand besonders blutig niedergeschlagen worden ist. Das heißt, es sind dort Zivilisten zielgerichtet ermordet worden, um den Willen der Aufständischen zu brechen. Das hat ja eigentlich für den Kampf keine große Bedeutung. Und danach wird er das Museum besuchen des Warschauer Aufstandes in Warschau.
Vielen Dank für die Informationen an Florian Kellermann. Boris Johnson ist erst seit wenigen Tagen im Amt, aber er macht sich bekannt. Er war in Schottland, er war in Wales und dort wurde er nicht mit offenen Armen empfangen. Das ging ihm ähnlich, als er heute nach Nordirland kam. Thomas Spickhofen.
Seit 2,5 Jahren ist Nordirland ohne Regionalregierung. Das müssen wir so schnell wie möglich ändern, sagt Boris Johnson. Wir müssen in Stormont, dem Parlamentssitz in Belfast, eine Regierung auf die Beine stellen und zum Laufen bringen.
The crucial thing is to get this Stormont government up and running again.
Aber das ist mit purem Optimismus allein nicht zu bewerkstelligen. Nordirland ist die dritte und letzte Station des neuen Premierministers bei seiner Antrittsreise durch das Vereinigte Königreich und wahrscheinlich auch die komplizierteste. Die Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland ist einer der schwierigsten Knackpunkte beim Brexit, denn mit dem Austritt entsteht hier eine EU-Außengrenze. Den Backstop, der die Grenze offen lassen soll, lehnt die neue Brexit-Regierung ab. Für Arlene Foster, die Chefin der nordirischen DUP, ist völlig klar, warum es in der Frage nicht vorangeht.
Die irische Regierung in Dublin und auch Brüssel müssen ihre Rhetorik herunterschrauben und gewillt sein, ein Abkommen zu finden.
Im Unterhaus in London sind die regierenden Konservativen abhängig von den 10 Abgeordneten der DUP, um überhaupt eine knappe Mehrheit zustande zu bringen. Die DUP will unter allen Umständen vermeiden, dass nach dem Brexit für Nordirland andere Regeln gelten als für den Rest Großbritanniens. Arlene Foster fordert von der EU mehr guten Willen.
Das No-Deal-Szenario liegt nur auf dem Tisch, weil die EU sehr streitlustig ist und statt eines für alle Seiten guten Abkommens ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs wünscht. Daran sollte sich selbstverständlich kein britischer Premierminister beteiligen.
Eigentlich sollen in Belfast die früheren Bürgerkriegsgegner gemeinsam und selbstständig eine Regierung bilden. So steht es im Karfreitagsabkommen. London übernimmt eine Mittlerrolle. Mary Lou MacDonald von Sinn Féin sagt, solange sich Boris Johnson von der anderen Seite, nämlich der DUP, unterstützen lässt, geht das gar nicht.
He tells us that he will act with absolute impartiality. We've told him that nobody believes that.
Johnson habe gesagt, dass er absolut unparteiisch handeln werde, aber das glaube ihm niemand. Das Abkommen zwischen den Tories und der DUP im Londoner Unterhaus habe das Klima in Belfast vergiftet, sagt MacDonald. Sinn Féin habe Johnson geraten, sich nicht zum Handlanger der DUP zu machen. Er müsse aufhören, sie zu verhätscheln.
We have strongly advised him that he needs to ensure that he is not the DUP's gopher. He needs to stop mollycoddling them.
Boris Johnson äußerte sich nach den Treffen in Belfast nicht mehr. Seit einer Woche ist der neue Regierungschef nun im Amt, aber eine Aufbruchsstimmung ist im Land nicht zu spüren. Die Automobilindustrie meldet heute, dass die Produktion im vergangenen Halbjahr um 20% zurückgegangen ist.
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat ein Grundsatzurteil in Sachen Luftreinhaltung gefällt. Fahrverbote sind damit nicht sicher, aber möglich. Melanie Weyand.
Der Luftreinhalteplan von Aachen muss zeitnah überarbeitet werden. Dieselfahrverbote soll es aber nicht zwangsläufig geben. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden und damit eine Berufung des Landes zurückgewiesen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt, um die Stadt Aachen dazu zu bringen, sich besser um die Luftreinhaltung zu kümmern. In seiner Urteilsbegründung sagte der vorsitzende Richter soeben, dass die Behörde einen Stufenplan entwickeln soll. Werden die Grenzwerte nicht zeitnah eingehalten, muss es einen Plan B, also zum Beispiel Fahrverbote geben. Dabei müsse aber aber immer im Einzelfall auf die Zumutbarkeit geschaut werden. Die Deutsche Umwelthilfe führt noch 13 weitere Verfahren, um saubere Luft in NRW-Städten durchzusetzen. Nun hofft der Vorsitzende Richter darauf, dass die anderen Städte sich mit dem Land auf der Grundlage des heutigen Urteils einigen. Eine Revision ist zugelassen.
Melanie Weyand zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.